Guten Morgen, ganz offiziell auch von dieser Seite. And if there's anybody who needs a translation into English, please go back there and get headphones, then you will get a translation right on your ears. Ihr könnt aufschlagen Lukas 18 ab Vers 35 bis Kapitel 19 Vers 10. Unser heutiger Text. Lukas Kapitel 18, Vers 35 bis 19, Vers 10. Zwei recht bekannte Geschichten und trotzdem haben sie uns viel zu sagen. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott, und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wenn man das so liest, dann freut man sich, wie Jesus gehandelt hat, wie er einen Blinden sehend macht und diesen verdorbenen Gauner Zachäus doch tatsächlich dazu bringt, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben und die, die er betrogen hat, ja, vierfach zu erstatten dafür, was er ihnen getan hat. Da freut man sich drüber und dann denkt man sich aber gleichzeitig, ja, schade, dass es heute nicht mehr so ist. Aber gut, leben wir in der Endzeit, was will man noch groß erwarten? Ich lese euch mal eine kleine Begebenheit vor und vielleicht merkt ihr, dass wir heute doch noch Großes von Gott erwarten können. Es stand in dem Freundesbrief von dem Missionswerk Licht im Osten, das ist gerade in dem aktuellen von diesem Februar. Da heißt es, liebe Freunde, unser Missionar Sergei Gutz erzählt von einer Begegnung mit Rashid, einem Moslem, der seit 1991 als Serienmörder inhaftiert war und in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartete. Im Herbst 1993 lernte ich Rashid kennen. Die Gefängnisleitung hatte hartnäckig versucht, mich daran zu hindern, diesen Abschaum zu besuchen. Zuvor erhielt ich einen dicken Ordner mit dem Fall Rashid, in dem seine ganze grausige Vergangenheit dokumentiert und auch dessen Todesurteil zu lesen war. Der Gefängnisdirektor sagte abfällig zu mir, solche Leute ändern sich nie, sie gehören erschossen. Aber davon ließ ich mich nicht abhalten und es zeigte sich ganz anders. Von einem anderen Häftling hatte Raschid eines Tages ein kleines, abgenutztes Büchlein zugesteckt bekommen. Ein neues Testament mit dem Rat, darin zu lesen. Zu Beginn verstand er gar nichts von dem, was darin geschrieben stand. Aber je mehr er in der Bibel las, umso mehr wurde er berührt und sein Glaube begann zu keimen. Ich besuchte Raschid mehrmals. Wir redeten viel über Gott und seine Fragen und ich konnte ihm das Evangelium erklären. Bei einem dieser Besuche betete Raschid aus tiefster Seele zu Gott, kehrte um und wurde ein aufrichtiger Nachfolger von Jesus Christus. Später ließ er sich im Gefängnis taufen. Nach einigen Jahren wurde seine Todesstrafe aus politischen Gründen in eine 25-jährige Haftstrafe umgewandelt. Während dieser langen Zeit wurde Raschid für seine Mitgefangenen zum Evangelist. 7-mal hat er die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen, danach hat er aufgehört zu zählen. Von den 150 Inhaftierten bekehrten sich bis auf einen alle Gefangenen zu Jesus. Und das Gefängnis veränderte sich von innen heraus zu einem Ort voller Hoffnung. Raschid sagte: Ich lese das Wort Gottes, lerne Gott dadurch besser kennen, weine und werde getröstet. Der Herr spricht zu uns durch sein Wort und schenkt uns dadurch Erneuerung und Erkenntnis. Raschid ist seit 2016 wieder frei und berichtet von dem Wunder der Gnade und der Vergebung, die ihm durch Christus widerfahren ist. Und da sehen wir, diese Wunder, von denen wir in der Bibel lesen, die können heute noch genauso passieren wie damals. Und ich möchte noch mal beten. Dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, dass wir es in deinem Wort sehen und dass wir es heute noch erfahren können. Danke für diesen Raschid, der sich so verändert hat durch deine Gnade. Und danke, dass deine Gnade auch heute noch Menschen verändert. Ich möchte dich bitten für dein Wort, das wir es gemeinsam anschauen, für die Predigt, die ich halten darf, dass auch sie Menschen verändert und dass ich deinem Wort nicht im Weg stehe. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Predigt steht im Gemeindeverzeichnis mit klar sehen drin und ich habe die Überschrift einfach übernommen. Klar sehen, und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt: Ein Blinder kommt vom Glauben zum Schauen. Und der zweite heißt: Ein Reicher bekommt den Blick fürs Wesentliche. Ein Blinder kommt vom Glauben zum Schauen. Und der Blinde in unserer Geschichte, der saß wie wahrscheinlich jeden Tag wieder an der Landstraße, die nach Jericho führt, und bettelte. Es war ein Tag wie jeder andere. Die Leute gingen vorbei. Manche warfen ihm ein paar Münzen zu. Andere gingen vorbei und haben sich abfällig über ihn unterhalten. Ach, der, dem gebe ich nichts. Der ist doch selber schuld daran, dass ihm so geht. Oder denkst du vielleicht, Gott lässt den Unschuldigen blind sein? Sicherlich nicht. Der hat doch sicherlich Dreck am Stecken. Und die verächtlichen Blicke von den Leuten, die konnte er zwar nicht sehen, aber er konnte sie fast schon körperlich spüren. Und dann wird es auf einmal laut um ihn und er merkt, heute ist was Besonderes los. Und er fragt nach, was ist denn da los? Und als Antwort bekommt er: Jesus, der Nazarener oder Jesus von Nazareth geht vorbei. Und jetzt wird es interessant. Der Blinde, der fängt an, nach Jesus zu rufen. Aber er ruft nicht: Jesus von Nazareth, hilf mir, sondern: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und in diesen wenigen Worten, da steckt so viel drin. Sohn Davids war damals zu der Zeit, als Jesus lebte, der gebräuchlichste Titel, um den Messias zu bezeichnen. Und für diesen Blinden ist Jesus also nicht einfach nur der Nazarener, sondern er erkennt ihn als Messias an. Und er weiß, dieser Messias, der kann mir helfen. Der kann Erbarmen mit mir haben. Der kann sich meines Elends annehmen. Wenn mir einer helfen kann, dann Jesus, der Sohn Davids, der Messias. Und je mehr ich über diesen Satz nachgedacht habe, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, desto mehr ist es zu meinem persönlichen Gebet geworden. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz in den letzten Tagen gebetet habe, für mich und für andere. Aber ich weiß, dass ich ohne dieses Erbarmen Gottes nicht leben könnte. Ich weiß, dass ich jeden Tag auf sein Erbarmen angewiesen bin. In Klagelieder 3, Vers 22, da heißt es, die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und wenn ich nur auf die letzte Woche zurückschaue, wo wäre ich, wenn ich keinen gütigen, gnädigen und barmherzigen Gott hätte? Er hätte genügend Gründe gehabt, mich einfach mit einem Blitz niederzustrecken. Aber stattdessen ist er so gnädig und lässt mich hier in seiner Gemeinde sein Wort verkündigen. Und diese Güte, die ist für mich unfassbar. Warum darf gerade ich ihm dienen? Warum darf gerade ich an ihn glauben? Warum ist er gerade zu mir so gut? Weil er voll Mitleid und Erbarmen ist. Und irgendwoher wusste dieser blinde Bettler auf dem Weg nach Jericho, der wusste, dass Jesus voll Mitleid und Erbarmen ist und dass Jesus ihm helfen kann. Also ruft er nach ihm und er ruft laut nach ihm. Aber die Leute um ihn her, die haben das nicht verstanden. Wahrscheinlich dachten sie, dieser Bettler will von Jesus auch noch irgendwie in Almosen erbetteln. Sie sagen zu ihm, halt's Maul. Und er ruft noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und das hat er sicherlich nicht nur einmal gerufen. Und die Leute um ihn her haben sicherlich nicht nur einmal Hals, Maul gesagt. Und daraus können wir was lernen über ausdauerndes Gebet. Ausdauerndes Gebet trotz Widerstände. Jemand hat mal gesagt, Gebet ist wie Einzahlen in die Rentenkasse. Nur sicherer. Also Gebet dringt an Gottes Ohr, und er wird es irgendwann erhören nach seinem Willen, auch wenn wir lange zu ihm rufen. Und dieser blinde Bettler, der wusste, dass Jesus ihm helfen kann. Und deshalb hat er sich nicht davon abhalten lassen, nach ihm zu rufen. Und da frage ich mich, wie ist denn bei uns? Lassen wir uns vielleicht so schnell vom Gebet abhalten, weil wir gar nicht wirklich davon überzeugt sind, dass Gott uns helfen kann? Dass wir Gebet vielleicht einfach nehmen, weiß nicht, weil wir als Christen halt beten sollen. Ich habe gestern Abend den Fishermen erzählt, ich bin nach Stuttgart gefahren am Donnerstag hin und zurück und habe davor in der Bibelstunde gesagt, damit ich auch mal ein Gebetsanliegen weitergeben kann, dass sie da hinfahren, dass sie doch bitte für mich beten sollen. Habe eigentlich gedacht, so im Inneren, so eine Autofahrt, was soll schon groß passieren? Das sage ich halt mal weiter, damit die Geschwister was zum Beten haben, sich freuen. Und dann bin ich nach Stuttgart gefahren und bin wieder zurückgefahren. Und vor mir schert ein LKW aus und will einen anderen überholen. Und dieser Anhänger von ihm hinten kommt ins Schlingern. Und es schaukelt sich so richtig auf. Und ich merke, meine Güte, ich bin da 200 Meter dahinter. Wenn der jetzt umkippt, dann bin ich der Erste, der in den Rhein rast. Und ich habe nur noch gesagt, Herr, hilf. Und der fährt wieder zurück auf die rechte Spur und das Ding fängt sich wieder. Und am gleichen Tag habe ich noch mit der Christel telefoniert, die hat mir gesagt, ja, sie hat auch für mich gebetet. Und ich weiß, dass viele für mich gebetet haben und ich weiß neu, was Gebet wirklich bewirkt. Gebet ist nicht einfach nur irgendeine christliche Freizeitbeschäftigung, sondern Gebet ist was wirklich an offene Ohren dringt und was wir viel mehr brauchen, als wir es eigentlich wissen. Und Jesus hört diesen Hilfeschrei dieses Mannes und er lässt ihn zu sich führen. Und dann stellt Jesus diese sonderbare Frage: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Wusste Jesus nicht, was der Mann will? Ich denke schon, natürlich wusste er es. Und weiß Jesus, was du brauchst? Ja, er weiß es. Und trotzdem sollen wir es ihm sagen. Trotzdem steht in seinem Wort: Bittet, so wird euch gegeben. Oder in Jakobus 4, Vers 2, da heißt es: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Obwohl Gott weiß, was wir brauchen, möchte er doch gebeten werden. Weil eine Beziehung ganz wesentlich vom Reden miteinander lebt. Und Jesus wünscht sich, dass wir mit ihm reden. Und sogar, dass wir ihn um etwas bitten. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, diesen Schöpfer des Himmels und der Erde bitten zu dürfen. Unsere kleinen alltäglichen Sorgen, die dürfen wir zu ihm bringen. Und die großen Dinge auch. Und dieser Blinde, der sagt ganz einfältig und frei heraus zu Jesus: Herr, ich wünsche mir, dass ich sehen kann. Und Jesus sagt zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und dieser Satz: Dein Glaube hat dir geholfen, der kommt im Lukas-Evangelium 4-mal vor. Das erste Mal, als Jesus bei dem Pharisäer zu Gast ist und die Sünderin reinkommt, seine Füße salbt und mit ihren Haaren seine Füße wieder abtrocknet. Und er sagt zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dir geholfen. Dann das zweite Mal, als diese blutflüssige Frau von hinten an ihn herantritt und nur den Saum seines Gewandes berührt, dreht er sich um und sagt zu ihr: Dein Glaube hat dir geholfen. Und dann, als die 10 Aussätzigen von ihm geheilt werden und ein einziger zurückkommt, sagt er ihm genau dasselbe: Dein Glaube hat dir geholfen. Und bei unserem Blinden sagt er es auch wieder. Und ich frage mich, ob wir manchmal vielleicht einfach zu vorsichtig sind mit unseren Bitten. Ob wir in unseren Gebeten Gott vielleicht einfach mehr zutrauen sollten. Weil Gott wird dadurch geehrt, dass wir ihm was zutrauen. Aber vielleicht steht uns manchmal unsere konservativ-evangelikale, abgeklärte Nüchternheit ein bisschen im Weg. Vielleicht würde Gott viel größere Dinge erhören wollen, als wir ihn bitten. Wenn wir uns nur trauen würden, ihn um was Größeres zu bitten. In dem Buch, das ich gerade lese, wo es um Prinzipien der Effektivität geht, das ich dringend nötig habe, da heißt es: Zu lernen und nicht entsprechend zu handeln ist kein Lernen. Zu wissen und dies nicht umzusetzen ist nicht zu wissen. Nochmal: Zu lernen und nicht entsprechend zu handeln ist kein Lernen. Zu wissen und dies nicht umzusetzen, ist nicht zu wissen. Und wir wissen grundsätzlich viel über Jesus. Wir wissen viel aus seinem Wort, wir lernen immer wieder was Neues aus seinem Wort. Aber wenden wir dieses Wissen auch an? Oder steckt es nur irgendwo im Kopf drin und geht nicht in die Hand und in die Füße? Und wenn wir von diesem blinden Bettler hier wissen, dass er sich voller kindlichem Vertrauen an Jesus gewandt hat, dann soll uns dieses Wissen dazu bringen, es ihm gleich zu tun. Bring dein Anliegen vor den Herrn. Schütte dein Herz vor ihm aus. Der Herr, der die Fluten des Roten Meeres geteilt hat, der den Blinden von Jericho die Augen geöffnet hat und der aus diesem Serienmörder Raschid einen gesegneten Evangelisten gemacht hat, der hat heute noch genau dieselbe Macht wie damals. Er hat sich nicht verändert. Und ihm sind deine Probleme nicht so groß. Und es sind keine hohlen Worte. Ich habe gestern drum gerungen, als ich diese Predigt nochmal angeschaut habe und noch was vorbereitet habe. Und habe gesagt: Herr, wenn das nicht stimmt, dann kann ich mir die Predigt genauso gut meine nicht vorhandenen Haare schmieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass das stimmt, dass es wirklich stimmt, dass Gott Gebet erhört und dass Gott deine Probleme nicht zu groß sind. Sonst würde ich heute Morgen nicht hier vorne stehen. Das war der erste Punkt. Ein Blinder kommt vom Glauben zum Schauen. Und jetzt kommen wir zum zweiten. Ein Reicher bekommt den Blick fürs Wesentliche. Und dieser Zachäus, der ist der beste Beweis dafür, dass menschliche Unmöglichkeiten Gottes Möglichkeiten sind. Denn aus Lukas 18, Vers 24 bis 27, da steht Folgendes. Da ist es, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und Zachäus war ein reicher Mann und er kommt zum Glauben. Dieser kleine, reiche Oberzöllner, der will Jesus sehen. Vielleicht war er schon durch Johannes den Täufer vorbereitet worden auf Jesus. Kann durchaus sein, Jericho liegt im Jordantal und wir wissen, dass Johannes auch im Jordantal getauft hat, dass auch Zöllner zu ihm gekommen sind und dass sie sich von ihm haben taufen lassen. Aber letztlich wissen wir nicht, ob der Zachäus dabei war. Aber dass Zachäus nur von Neugier getrieben war, einfach mal diesen Jesus sehen, von dem alle erzählen, das glaube ich nicht. Dann hätte er nicht so einen Aufwand getrieben. Weil diese Volksmenge sind zu viele, die sind zu groß und er ist zu klein und er kommt nicht durch, er kann Jesus nicht sehen. Deswegen rennt er voraus und klettert in seinem schicken Hugo Boss Anzug und seinen Armani Schuhen auf so einen Maulbeerbaum drauf, wie ein kleiner Junge. Dieser gestandene Mann, Oberaufseher über einige Zöllner, der klettert wie ein kleines Kind auf einen Baum hoch, bloß um Jesus zu sehen. Das macht man nicht einfach nur so aus Neugier. Und vielleicht hat er gehofft, dass ihn dort oben niemand sieht. Maulbeerbäume sind relativ dicht von ihrem Laub. Und weil sowieso alle nur auf Jesus schauen da unten, hat er vielleicht gehofft, mich sieht ja keiner. Aber als Jesus an dem Baum steht, bleibt er stehen. Und er schaut nach oben und er ruft ihn. Und er sagt nicht nur, hey du da oben, komm doch mal runter. Sondern er spricht ihn mit Namen an. Und die haben es davor nicht vorgestellt, die zwei. Die ganze Volksmenge bekommt mit, wer da oben im Baum sitzt und wer sich im Baum versteckt hat und wer da hochgeklettert ist. Aber Jesus spricht den Zachäus nicht an, um ihn bloßzustellen oder um zu zeigen, da schaut euch mal den Kerl an, was der so macht. Sondern er spricht ihn an, um sich bei ihm einzuladen. Das ist das einzige Mal, dass Jesus sich bei jemand einfach so einlädt. Das einzige Mal, wo es uns berichtet wird in den Evangelien. Und dann klettert der Zachäus schnell runter von dem Baum und bringt Jesus zu sich nach Hause und bewirtet ihn. Und dieselben Leute, die vorher noch, als der Blinde geheilt wurde, Halleluja und Praise the Lord gerufen haben, die fangen jetzt an, als Jesus zu dem Zachäus geht, fangen sie an, sich darüber aufzuregen, dass Jesus bei dem Sünder einkehrt. Und dabei übersehen sie völlig, dass Jesus gar keine andere Möglichkeit gehabt hat, als bei einem Sünder einzukehren. Aus Römer 3, Vers 23 wissen wir, dass wir alle Sünder sind. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Als Jesus auf dieser Welt war, konnte er nur bei Sündern einkehren. Es ging gar nicht anders. Und ich glaube, das sollte uns eine Warnung sein, dass wir nicht vorschnell über jemanden urteilen, sondern dass wir uns zuerst mal in die eigene Nase fassen, bevor wir uns anfangen, uns über andere aufzuregen. So zuerst den Balken aus dem eigenen Auge ziehen, bevor wir uns um die Splitter in den Augen der anderen kümmern. Und während sich die Volksmenge draußen weiter aufregt und sich gegenseitig in dieser Meinung bestärken, dass es ja unmöglich ist, dass dieser Jesus bei so einem Sünder einkehrt, da passiert in dem Haus von Zachäus ein Wunder. Ein Reicher kommt zum lebendigen Glauben. Der sogenannte reiche Jüngling, von dem wir vor kurzem gehört haben, der war trotz Jesu Aufforderung nicht bereit, seinen Reichtum herzugeben. Und der Zachäus macht es freiwillig, aus freien Stücken. Er trennt sich von seinem Reichtum und ist bereit, es wieder gut zu machen, was er falsch gemacht hat. Und da sehen wir was von dieser Umkehr, die passiert ist. Das war kein, ich möchte mir jetzt den Himmel erkaufen, sondern das waren die Früchte der Buße, von denen Johannes der Täufer auch schon gesprochen hat. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Da ist was geschehen in diesem Herzen vom Zachäus. Und das hat sich gezeigt in seinem Handeln. Das Volk sah im Zachäus den Oberzöllner, den Sünder, den reichen Schnösel. Aber Jesus sah viel tiefer. Und Jesus sieht auch heute noch viel tiefer. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und Jesus sieht auch dein Herz an. Er weiß um deine Verletzungen, er kennt deine Sorgen, er kennt deine dunklen Seiten, die du niemand zeigen möchtest. Und er kennt deine Zerrissenheit, deine Nöte, deine Ängste. Er kennt dich durch und durch. Und vor ihm kannst du nichts verstecken. Also, wär doch bitte auch ehrlich vor ihm und schütte dein Herz vor ihm aus. Er kennt dich sowieso und er kann dir helfen. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch voreinander ehrlich werden, hier als Geschwister in der Gemeinde, dass wir aufhören, unsere frommen Fassaden zur Schau zu stellen. Und dass wir stattdessen ehrlich miteinander sind, dass wir ehrlich über das reden, was uns tief im Innern beschäftigt. Dass Gemeinde wirklich Familie sein kann, in der wir angenommen sind, sogar dann, wenn die anderen unsere Schwächen kennen. Jesus ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich sehe nicht in dein Herz hinein, und das ist auch gut so. Aber vielleicht hast du dich innerlich schon lang von Jesus verabschiedet. Oder du hast nie wirklich begonnen, überhaupt mit ihm zu leben. Trotzdem sitzt du heute Morgen hier. Und dann bist du einer von denen, die verloren sind. Aber dann bist du auch einer von denen, für die Jesus gekommen ist. Für die er gekommen ist, um sie selig zu machen, für den es Hoffnung gibt. Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Und er liebt dich und möchte mit dir Gemeinschaft haben. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dieser eine Satz, ehrlich und von Herzen gebetet, der wird dein Leben von Grund auf verändern. Amen. Nehmen wir uns noch 2-3 Minuten Zeit, um persönlich dem Herrn Antwort zu geben auf das, was er uns vielleicht gesagt hat. Der Arthur kommt dann nachher nach vorne und schließt den Gottesdienst ab.